Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Unser heutiges Thema lautet Imperialismus. Imperialismus, das ist ein Wort, das ist wieder häufiger zu hören. Zum Beispiel durch Putins Einmarsch in die Ukraine war da häufig von die Rede, dass Putin einen großrussischen imperialistischen Wahn hat, der jetzt unbedingt eingehegt werden muss. Aber man hört natürlich das Wort Imperialismus auch in Bezug auf die USA, denn da heißt es dann, dass man eigentlich es bei der USA mit einer Imperialmacht zu tun hat, mit den meisten Militärbasen auf dem ganzen Globus. Und dieser Begriff wird dann auch häufig missverstanden, beziehungsweise ist die Verwendung sehr umstritten. Sind Staaten, die Kriege beginnen, per se als imperialistische zu bezeichnen, oder braucht es dazu eine größere Vision der Weltordnung? Und was hat Imperialismus eigentlich mit dem Kapitalismus zu tun?
Und damit sprichst du gleich den vielleicht wichtigsten Punkt an, denn viele Linke zumindest halten Kapitalismus und Imperialismus für untrennbar miteinander verknüpft. Und es hängt vor allem daran, dass es da diesen über 100-jährigen Text gibt, der sehr beliebt ist, und zwar die Imperialismustheorie Lenins. Also wir hatten uns dieser Theorie vor knapp 4 Jahren mal so en passant gewidmet, aber das war wirklich nicht sonderlich vertieft. Da hatten wir eigentlich nur ein paar Eigenschaften referiert, die der Imperialismus laut Lenin besitzt. Und heute wollen wir diese Theorie genauer vorstellen, aber wir wollen sie auch kritisieren. Denn tatsächlich ist es so, egal ob man es jetzt anwendet auf den Entstehungskontext der Theorie, also 1916 wird dieser berühmte Text geschrieben, also während des Ersten Weltkrieges, oder ob man das anwendet auf die Gegenwart. Tatsächlich scheint Lenins Imperialismustheorie wenig nützlich zu sein, um sich die Welt zu erklären, wenn man sie mal etwas genauer betrachtet.
Zunächst wollen wir noch einmal darauf hinweisen, dass wir ein Kinderbuch veröffentlicht haben, Die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des Juggernaut. Und uns würde auch freuen, wenn dieses Buch in vielen Bibliotheken liegen würde. Das heißt, wer dort einen Ausweis hat, kann ja Anschaffungsvorschläge machen. Wer also da die kleinen Holzdiebe als Anschaffung empfiehlt, der hilft uns sehr weiter. Und dann möchten wir noch hinweisen, dass es eine neue Speakeasy-Bar gibt, die 12. bereits. Und da geht es wieder um Publikumsfragen, es geht um die Verantwortung von Wählern für politische Prozesse, es geht darum, wie Leistung in einem Sozialismus honoriert werden könnte, und wir wurden auch gefragt, ob wir manche Folgen heute löschen würden und am liebsten neu aufnehmen möchten.
Und Ende des Monats erscheint dann die neue Literaturfolge. Wir sprechen über Theodor Fontanes Berlin-Roman Frau Jenny Treibel, und da geht es unter anderem um die Frage, inwieweit die Partnersuche im Kapitalismus immer eine berechnende Angelegenheit ist. Wer das hören möchte, kann uns natürlich wie immer bei Patreon und Steady unterstützen. Die Links stehen in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank euch.
Zurück zum Imperialismus. Die berühmteste Schrift zu diesem Gegenstand schlechthin wurde im Frühjahr 1916 verfasst von Wladimir Iljitsch Lenin, der knapp anderthalb Jahre später das russische Zarenreich stürzen und den ersten realsozialistischen Staat der Weltgeschichte gründen sollte. Die Schrift heißt »Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus – gemeinverständlicher Abriss«. Für Lenin ist, wie dieser Titel schon verrät, der Imperialismus ein besonderes Stadium des Kapitalismus, das im frühen 20. Jahrhundert beginnt. Der Kapitalismus, der Imperialismus und der Krieg werden felsenfest in dieser Schrift zusammengedacht, wie auch dann aus dem späteren Vorwort von Lenin hervorgeht. Da heißt es: Ich möchte hoffen, dass meine Schrift dazu beitragen wird, sich in der ökonomischen Grundfrage zurechtzufinden, ohne deren Studium man nicht im geringsten verstehen kann, wie der jetzige Krieg und die jetzige Politik einzuschätzen sind. Natürlich in der Frage nach dem ökonomischen Wesen des Imperialismus.
Heißt also, Lenin nimmt sich vor, die Gründe des Ersten Weltkrieges aus dem besonderen Stadium des Kapitalismus, das er Imperialismus nennt, zu erklären. Und vielleicht ist es am hilfreichsten, ihn direkt zu Anfang mal zu Wort kommen zu lassen. Er gibt eine Definition ab im Laufe dieser Schrift, die 5 entscheidende Merkmale angibt, woran man angeblich erkennt, dass man es nicht mehr mit einfach nur Kapitalismus zu tun hat, sondern jetzt mit Imperialismus. Erstens, Konzentration der Produktion und des Kapitals, die eine so hohe Entwicklungsstufe erreicht hat, dass sie Monopole schafft, die im Wirtschaftsleben die entscheidende Rolle spielen. Zweitens, Verschmelzung des Bankkapitals mit dem Industriekapital und Entstehung einer Finanzoligarchie auf der Basis dieses Finanzkapitals. Drittens, der Kapitalexport, zum Unterschied zum Warenexport, gewinnt besonders wichtige Bedeutung. Viertens, es bilden sich internationale monopolistische Kapitalistenverbände, die die Welt unter sich teilen. Und fünftens, die territoriale Aufteilung der Erde unter die kapitalistischen Großmächte ist beendet.
Wir gehen das Schritt für Schritt durch. Lenin hält erstens fest, dass Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts einige wenige Unternehmen große Teile des Wirtschaftslebens der erfolgreichsten kapitalistischen Staaten kontrollieren. Und er fügt dann unzählige Statistiken an, die die Größe von Unternehmen demonstrieren, die Zahl der Mitarbeiter uns auflisten, die Beiträge dieser Unternehmen zum Wirtschaftswachstum des Landes und so weiter. Und wir können da feststellen, ja, es gibt mächtige Akteure, wie man das ja für den heutigen Kapitalismus auch sagen kann. Da gibt es die DAX-Konzerne oder so. Und dann kann man sehen, welchen Impact die auf die Wirtschaft haben, wie groß die wirtschaftliche Macht ist, dann auf das gesamte BIP berechnet. Monopole oder Oligopole werden zu dieser Zeit dann laut Lenin häufiger und diese Unternehmen tun sich zu Kartellen zusammen und beherrschen ganze Märkte. Wir haben ja schon über Monopoltendenzen im Kapitalismus hin und wieder gesprochen und sind dabei auch auf Lenin eingegangen. Bei Lenin heißt es, die Kartelle werden zu einer der Grundlagen des ganzen Wirtschaftslebens. Der Kapitalismus ist zum Imperialismus geworden. Eine wirkliche Begründung, wieso eine hohe Konzentration des Kapitals nun bedeuten soll, dass man es mit Imperialismus zu tun hätte, gibt es aber nicht. Genauso wenig wie für die Behauptung, der Druck der Monopole auf die übrige Bevölkerung würde hundertfach schwerer, fühlbarer, unerträglicher. Auch diese Behauptung wird nicht weiter unterlegt mit Fakten. Beziehungsweise kann man sich ja fragen, ächzen wir unter einer größeren Last, wenn es so viele große Unternehmen gibt oder nur einige wenige große Unternehmen, die alles dominieren? Oder würden wir genauso unter einer Last ächzen, wenn es viele kleine Unternehmen wären? Also, das ist aber vielleicht auch so im bürgerlichen Ökonomieverständnis, also es gibt ja auch so eine bürgerliche Kapitalismuskritik, die jetzt nicht den Kapitalismus als solchen in Frage stellt, aber die immer oft darauf abzielt, dass die Konzerne böse sind, aber die kleinen Unternehmen sind doch gut.
Ja, also gar nicht. Also klar, das gibt es so als diese spießbürgerliche Variante und dann gibt es natürlich auch generell einfach unter etablierten liberalen Ökonomen die Idee, dass Marktmacht per se was Schlechtes ist, weil Marktmacht bedeutet, dass der Preismechanismus nicht mehr so frei wirkt, weil es weniger Konkurrenz gibt. Also wenn man einige wenige Unternehmen hat, die die Märkte dominieren, dann kann es zu mehr oder minder expliziten Preisabsprachen kommen oder zu anderen Manipulationen der Preise. Und das ist dann vielleicht auch das, was Lenin meint, wenn er da sagt, die ganze Wirtschaft ächzt unter diesen Monopolen.
Also wir können das ja auch jetzt zum Beispiel, gab es ja einige Kartellverfahren oder zumindest Bestrebungen dahin in den USA, wo man dann sehen konnte, dass beispielsweise Amazon sich gerne Marktmacht darüber verschafft, dass man auf dem Marktplatz weiß, welche Dinge gut laufen von externen Anbietern, zum Beispiel irgendwelche Hygieneprodukte und Amazon daraufhin diese Produkte selbst herstellt und dann die anderen verdrängt und die gehen dann alle pleite und dagegen gehen ja dann die liberalen Demokraten in den USA an und bringen das dann zu Kartellverfahren, weil sie sagen, das zerstört den Wettbewerb. Das wäre jetzt so eine liberale Argumentation.
Genau, die Frage wäre dann nur, inwieweit ist das ein gesamtgesellschaftliches Problem? Also wenn man zum Beispiel sagt, naja, man hat einen Monopolisten und der bietet genauso gute Preise, genauso niedrige Preise oder vielleicht sogar noch niedrigere Preise, als wenn man viele einzelne Unternehmen hat, dann ist das zwar für die Unternehmer jetzt vielleicht doof, die da vom Markt getrennt gedrängt werden. Für die Konsumenten beispielsweise ist es eine relativ gute Sache. Und Lenin führt einfach extrem widersprüchliche Fakten an zur Behauptung, was den Imperialismus ausmacht. Also man kann es ja mal beispielhaft machen. Einerseits sagt er, hier sind diese schrecklichen Preisabsprachen der Kartelle und die schröpfen quasi die restliche Wirtschaft, indem sie höhere Preise verlangen, als sie auf einem, in Anführungszeichen, wirklich freien Markt mit Konkurrenz nehmen könnten. Mag ja auch vorkommen. Interessant ist, dass da zum Beispiel dann nicht darüber nachgedacht wird, weil er das jetzt ja als so eine Schröpfung in der ganzen Gesellschaft darstellt. Gleichzeitig ist es ja durchaus so, dass große Unternehmen mit viel Kapital, die gewisse Innovationen vorantreiben, dass sie beispielsweise auch zu starken Preissenkungen führen können. Und das ist was, was er dann sogar an manchen Stellen explizit macht, wenn er dann den Unternehmen vorwirft, sie würden ihre Konkurrenz ausschalten, indem sie zu Dumpingpreisen ihre Waren verkaufen. Also auf der einen Seite besteht dann quasi die Gaunerei darin, dass die Preisabsprachen da sind und dass die Preise hochgesetzt werden. Im nächsten Moment besteht dann die Gaunerei darin, dass die Preise sehr weit nach unten gedrückt, sogar unter den Selbstkostenpreis gedrückt werden. Und man hat total widersprüchliche Fakten, die als Beleg für ein und dasselbe herhalten sollen. Und das ist ja doch intellektuell, ich sag mal vorsichtig, schwierig.
Das ist genau die Argumentation, die man finden konnte bei US-Demokraten gegen das Vorgehen von Amazon. Man sagte, und wenn Amazon dann weiß, was gut funktioniert, dann ranken die anderen Unternehmen nicht nur schlechter, dass die bei der Suche nicht mehr gefunden werden, sondern zu Dumpingpreisen werden dann gewisse Produkte angeboten, bei denen die kleinen Unternehmen keine Chance haben, mehr mitzuhalten. Und dann könnte man ja jetzt von der Verbraucherseite sagen, ja, davon würden ja die Verbraucher tatsächlich dann profitieren, wenn sie günstig drankommen, dann sind es ja nicht Konstruktionen, die dafür sorgen, dass die Preise also sehr viel höher werden. Das würde ja dann nur wieder eintreten, wenn Amazon, nachdem alle weg sind, alle Konkurrenten, plötzlich die Preise viel, viel höher schraubt, ja, als das vorher angeboten wurde.
Genau, und da stellen sich irgendwie mehrere Fragen. Es stellt sich erstmal die Frage, ist das eigentlich so etwas Ungewöhnliches? Also für Marx beispielsweise war das jetzt ja nichts Neues, was er da beschreibt, dass es diese Monopoltendenz gibt. Also schon im ersten Band des Kapitals gibt es ja bei Marx dieses Kapitel über Konzentration und Zentralisation des Kapitals, was man jetzt einfach so vulgär einfach mal Monopolisierung des Marktes nennen kann und dass sich viel Kapital in den Händen weniger konzentriert. Bei Marx wird es auf das Bonmot gebracht, hier ein Kapitalist schlägt viele tot. Es passiert immer wieder, dass es große Anhäufungen von Kapital in den Händen weniger gibt. Und Lenin ist sich nun aber sicher, dass das was total Neues sei, obwohl natürlich auch all diese Strategien, die wir eben benannt haben, auch schon zu Marxens Zeiten da waren. Und Lenin ist so sicher, dass das was ganz Neues ist, dass er behauptet, es gibt ein Umschlagen der Quantität in Qualität. Also, dass quasi die Macht, die sich in den Händen weniger Konzerne konzentriert, so immens ist, ja quantitativ so immens ist, dass das ganze gesellschaftliche System eine neue Qualität hätte und dass man nicht mehr nur von Kapitalismus, sondern von Imperialismus sprechen müsse.
Neben dieser Monopolisierung des Industriekapitals meint Lenin eine Verschmelzung des Bankkapitals mit dem Industriekapital zu erkennen. Er weist darauf, dass es nicht nur große Konzerne, sondern auch große Banken gibt, die im Laufe der vorherigen Jahrzehnte ein gigantisches Wachstum ihrer Bilanzen vorweisen konnten, dass Kapitalisten aus großen Industrieunternehmen in den Banken sitzen und umgekehrt. Dieses Netz wechselseitiger Abhängigkeiten und Verflechtungen löst er dann aber ohne jeden Beleg in eine einseitige Vormachtstellung des Finanzkapitals gegenüber dem Bankkapital auf. Oder zumindest ohne einen vernünftigen Beleg. Er schreibt, die Bank, die das Konto korrent, also das ist laufende Rechnung, für bestimmte Kapitalisten führt, übt scheinbar eine rein technische, eine bloße Hilfsoperation aus. Sobald aber diese Operation Riesendimensionen annimmt, zeigt sich, dass eine Handvoll Monopolisten sich die Handels- und Industrieoperationen der ganzen kapitalistischen Gesellschaft unterwirft, indem sie durch die Bankverbindungen, Kontokorrente und andere Finanzoperationen die Möglichkeit erhält, sich zunächst über die Geschäftslage der einzelnen Kapitalisten genau zu informieren, dann sie zu kontrollieren, sie durch Erweiterung Steigerung oder Schmälerung, Erleichterung oder Erschwerung des Kredits zu beeinflussen und schließlich ihr Schicksal restlos zu bestimmen, die Höhe ihrer Einkünfte zu bestimmen, ihnen Kapital zu entziehen oder ihnen die Möglichkeit zu geben, ihr Kapital rasch und in großem Umfang zu erhöhen und so weiter.
Und das wird dann immer weiter fabuliert bis hin zu so einer Allmachtsfantasie, dass also das Finanzkapital eigentlich alles in der Hand hätte, die eigentlich auch quasi das Eigentum an den Produktionsmitteln selbst hätte, obwohl das ja einfach de facto nicht der Fall ist. Also das Eigentum liegt ja immer noch bei diesen Unternehmen. Klar, wenn die jetzt einen Kredit aufnehmen und dann geht das Unternehmen pleite, dann kommt das natürlich dazu, dass vielleicht bestimmte Eigentumstitel an die Bank gehen. Aber grundsätzlich kann man ja nicht davon sprechen, dass der Finanzsektor jetzt die Kontrolle über die ganze Wirtschaft hätte und das irgendwie bewusst planen würde. Und das, was du eben vorgelesen hast, ist ja auch ein total schlechter Beweis für die Allmacht des Finanzkapitals. Da wird dann vorgetragen, ja, es gibt hier große Unternehmen und die wollen milliardenschwere Kredite. Und dann müssen die, was für eine Schweinerei, sogar einen Einblick gewähren in ihre Geschäftslage. Und auch da stellt sich sofort die Frage, wann soll das denn anders gewesen sein? Also Lenin behauptet ja, man hätte es mit einem ganz anderen Stadium des Kapitalismus zu tun. Aber wann soll das anders gewesen sein? Also zu Marxens Zeiten sicherlich nicht. Wenn da jemand eine Fabrik, eine Raffinerie oder egal was für eine Großunternehmung aufbauen wollte, dann war er genauso auf Kredit angewiesen und hat ihn nicht einfach so bekommen, sondern nur, wenn er den Bankiers dann auch erklären konnte, wieso er die Gewinnchancen für realistisch hielt. Und ich glaube, es ist gar nicht sehr spekulativ zu sagen, wahrscheinlich war die Kapitalakquise zu Marxens Zeiten sogar schwieriger. Denn, das haben wir mal in der Folge erklärt, in Folge 186 über die Finanziers, es gab gerade zu dieser Zeit, wo Marx den ersten Band des Kapitals schreibt, gab es bestimmte Änderungen in den nationalen Gesetzeslagen. Und zwar wurden Aktienbanken zugelassen, die haftungsbeschränkt waren. Und erst mit dieser gesetzlichen Neuerung war es ja so, dass die Anteilseigner von Banken, also die Aktionäre, nicht mehr mit ihrem privaten Vermögen hafteten für Schulden der Banken. Das heißt also, die mussten vor dieser Gesetzesnovellierung noch viel genauer darauf gucken, was für Kredite vergeben werden, als danach, weil es dann eine Haftungsbeschränkung gab.
So gesehen dürfte es zu Lenins Zeiten einfacher gewesen sein, Kapital zu bekommen, als zu Marxens Zeiten. Diese gesetzliche Neuerung erklärt übrigens auch, wieso die Finanzaktivitäten in den Jahrzehnten vor Lenins Imperialismus-Schrift besonders stark anwuchsen. Nichts davon wird in der Schrift auch nur erwähnt. Es wird einfach das besondere Wachstum von Finanzkapitalisten genommen und als Beleg für die große Kontrolle der Real durch die Geldwirtschaft behauptet, ja. Den Moralismus gibt es dann noch frei aus von Lenin. Er widmet dann ein ganzes Kapitel dem Parasitismus und der Fäulnis, die dann in dieser Hand, in dieser Epoche Überhand nehmen, weil er sagt, das Finanzkapital ist dann so mächtig und das setzt sich einfach nur darauf.
Das setzt sich nur darauf und dann behauptet er beispielsweise auch, da würden dann deshalb Innovationen überhaupt nicht stattfinden, weil ja schon die Unternehmen den Markt eigentlich unter sich so abgeriegelt haben. Also auch das sind ja Argumente, wie man sie sonst eher von Liberalen hören würde, diese Befürchtungen.
Und wo ja durchaus was dran sein kann. Ja. Also ich würde sagen, dass wenn man sich zum Beispiel so Monopoltendenzen in der Unterhaltungsindustrie ansieht, also Hollywood ist eigentlich das beste Beispiel mit diesen Aufkäufen von Disney und dann gibt es noch 2-3 andere Studios. Und da kann man das tatsächlich sehr gut beobachten, dass das so eine kulturelle Eintönigkeit hervorbringt, weil dann Innovatives nicht mehr so passiert, aber das ist natürlich jetzt kein kapitalismuskritisches Argument, das ich hier mache, sondern das ist ja nur eines, was in einer liberalen Logik argumentiert und das ist auch für bestimmte Bereiche, die stark abhängig sind von Neuerungen, Innovationen wichtig. Ich glaube jetzt für die Fabriken von Zahnpasta oder Küchenrollen ist jetzt Innovation auch nicht das Allerwichtigste.
Genau. Und da, wo sie aber möglich ist, findet sie ja dennoch statt. Denn Innovation bedeutet im Kapitalismus Kostenersparnis. Also es wird ja nicht einfach aus Jux und Dollerei Innovation betrieben, sondern der Stachel quasi im Fleisch des Kapitalisten lautet der Profit. Und wenn man weiß, man kann einfach durch eine Steigerung seiner Produktivität günstiger als vorher seine Ware produzieren, dann ist das ja auch für einen Monopolisten in Wahrheit ein wunderbarer Anreiz, denn dann kann man weiterhin die angeblich künstlich hohen Preise nehmen, aber hat gleichzeitig gesunkene Kostpreise.
Und es gibt aber Innovation meint nicht nur Kostensenkung. Also Innovation meint auch, dass man einen Markt hat, auf dem Leute mit Ideen kommen können, die sie realisieren wollen, und sie haben eine Chance der Realisation. Wenn du natürlich das so sehr vermachtet hast wie in Hollywood, wo du jetzt nicht sagen kannst, oh, ich gründe jetzt einfach mal ein Studio, da ist dann ist schon so, dass es Innovation an sich schwächt. Und da geht es ja nicht darum, dass man sagt, ich mache den Film billiger oder so. Und das kann man schon für viele Bereiche sehen. Wo also das sind ja auch jetzt diese Kartellverfahren in Bezug auf Google. Die Sache ist ja nicht, dass man Innovation nur im Sinne von kostengünstiger hat, sondern Google hat beispielsweise dieses Google Maps, und das wird uns als allererstes angezeigt, wenn wir was googeln, eine Stadt googeln. Und die Frage ist, gäbe es einen Anbieter, der das sehr viel besser könnte, oder gibt es den schon? Der wird nur von Google rausgehalten aus diesem Suchalgorithmus oder weiter nach unten gerankt. Und das sorgt dann dafür, dass diese Innovation, die eigentlich bessere Routenplanung oder was auch immer, dann nicht zum Vorschein treten kann, weil sich der mächtige Konzern diesen Platz verschafft hat.
Ja, ich glaube, da bin ich so ein bisschen skeptisch, weil ich mir denke, also so mittel- und kurzfristig mag das so sein, langfristig würde ich ja denken, würde dann schon beispielsweise auch ein Konzern wie Google drüber nachdenken, so eine tolle Innovation selbst einzupflegen, um sich gegen etwaige Angriffe einer möglichen Konkurrenz abzusichern. Aber ist ehrlich.
Ja, aber wenn man die Konkurrenz ja gar nicht mehr auf der Plattform zulässt, beziehungsweise die Konkurrenz immer weiter rausdrängt, dann hat man damit ja, also das ist ja der Vorwurf jetzt, dass Google es dann gar nicht mehr nötig hat, innovativ zu sein, weil sie einfach sagen können, oh, wir ranken den schlecht, dann wird er sich eh schon nicht durchsetzen.
Also wir können das gerne in allen Einzelheiten ausdiskutieren. Das Ding ist so oder so, aber auf jeden Fall, ich glaube, da sind wir uns sehr einig, das ist nichts Neues. Also das war damals nichts Neues, das ist heute da, das war zu Marxens Zeiten schon so. Also diese Bestrebungen, dass meinetwegen auch solche Einzelfälle mal vorkommen können, die hat es halt zu Marxens Zeiten genauso gegeben wie zu Lenins Zeiten. Und er versucht einfach etwas, was er als Tendenz behauptet, zu verabsolutieren zu einer völlig neuen historischen Epoche. Und es gibt in dem Buch Krieg und Frieden, politische Ökonomie des Weltfriedens von Karl Held und Theo Ebel, gibt es ein ganzes Kapitel, wo sie die Imperialismustheorie sezieren. Und dort bringen sie gerade dieses Verhältnis von, in Anführungszeichen, produktivem Kapital, von Industriekapital zum Finanzkapital folgendermaßen auf den Punkt. Ohne den geringsten Hinweis darauf, worum es zwischen der Bank und industriellem Kapital geht, wenn Kapital verliehen und mit Wertpapieren gehandelt wird, kommt die Suche nach dem Subjekt, das alles beherrscht und in seiner Allmacht für den Imperialismus verantwortlich ist, an Ziel. Fast kriegt man Mitleid mit den netten Herren Industriellen angesichts des Molochs Finanzkapital. Die armen Burschen müssen ihre Bücher herzeigen, wenn sie ihre Kreditwürdigkeit unter Beweis stellen wollen, und nicht ihr Geschäftsgang wird mit Hilfe des Kredits befördert, sondern ihr Schicksal wird restlos bestimmt. Nicht einmal der simple Gedanke, dass auch die Bank von der Nachfrage nach Kredit abhängig ist und diese vom Geschäftsgang der Industrie, dass in der Konkurrenz zwischen Geld und Industriekapital, also zwei Abteilungen der herrschenden Klasse, ihren ökonomischen Erfolg bewirken und um den Anteil des produzierten Gewinns streiten, kommt da auf. Der anständigen industriellen Ausbeutung von einst stehen dunkle und schmutzige Machenschaften der Banken von heute gegenüber. Statt eines ehrbaren Zinses gibt es wieder Wucher, womit die ökonomische Rolle des Kredits für die kapitalistische Produktion in seine moralische Niedertracht aufgelöst wäre. Und das ist natürlich jetzt polemisch zugespitzt, was so verkehrt ist an dieser Imperialismustheorie unter anderem. Aber es enthält natürlich auch jetzt durch dieses Vokabular durchaus den Hinweis darauf, dass es natürlich auch sehr anschlussfähig ist, einfach an rechte Kapitalismuskritik. Das ist natürlich nicht das, was Lenin will. Also Lenin will natürlich nicht ein Zurück zum in Anführungszeichen alten Kapitalismus, also er stellt sich ja so eine Art alten Kapitalismus, wo es noch so eine richtige Freiheit auf dem Markt gab, vor, und das ist jetzt vorbei. Der will ja den Kapitalismus überwinden, aber dennoch ist natürlich diese Form der Kapitalismuskritik sehr anschlussfähig, auch von rechts.
und wird von Lenin dann noch weitergedacht von der Tatsache, dass einige globale Kartelle bestimmte Märkte kontrollieren und das Absprechen kommt Lenin zu der Behauptung, das Finanzkapital würde die Welt sogar neu ordnen. Er schreibt, nimmt das amerikanische und sonstige Finanzkapital jetzt etwa nicht eine Neuaufteilung der Welt aufgrund neuer Kräfteverhältnisse vor, die sich auf ganz und gar nicht friedlichem Wege verändert haben? Und spätestens hier wird deutlich, worin Lenins größte Schwäche liegt. Er will den bürgerlichen Staat nämlich als reinen Diener partikularer Kapitalinteressen verstehen. Dass es aber keineswegs das Finanzkapital und auch nicht das Industriekapital ist, sondern der Staat, der zum Krieg schreitet, das mag er nicht wahrhaben. Und das ist ja etwas, was wir jetzt auch manchmal so im Internet finden als Erklärung für den Krieg in der Ukraine oder für Begründung darum, warum der jetzt weitergeführt wird. Dann wird dann gesagt, ja, der BlackRock-Chef hat dies und das gesagt oder so. Und dann wird dann das immer so, als sei das so der Grund. Also natürlich gibt es nachgeordnete ökonomische Interessen bei einem Krieg und auch dann, wenn Frieden geschlossen wird. Und jeder versucht dafür, sich jeweils dann das Beste aus der Situation zu machen. Aber es ist ja nicht so, dass man sich sagt, wir schreiten los, also von der Regierung her, wir machen da jetzt mit bei einem Krieg, weil das dem und dem Investor oder dem Pensionsfonds dient. Und es ist dann doch ganz erhellend, ja.
Und es gibt auch einfach so manche Stellen, das ist ja das Verrückte, diese Schrift ist so wahnsinnig diffus auch irgendwo. Ich möchte erstens sagen, sie ist schlecht geschrieben. Ich bin sehr beeindruckt jetzt bei der Lektüre gewesen, wie einflussreich diese Schrift ist, in Anbetracht dessen, wie langweilig sie geschrieben ist. Also, weil ich dachte immer, ja, das ist mit Zack geschrieben, das ist ja ein Marxist und das ist so einflussreich, dann muss das ja auch irgendwie schmissig zu lesen sein. Und ich war wirklich beeindruckt, wie langweilig es eigentlich zu lesen ist. Also wie, was für ein Sammelsurium an Zusammenhängen, kompilierten Fakten das doch größtenteils ist, die dann aber doch auch gar nicht so viel die Aussage transportieren, wie Lenin das gerne hätte.
Ja, was tun hat mehr Schmackes, ja.
Ja, also das glaube ich auch. Und auch ansonsten ist halt einfach diese gesamte Idee, die er da so hat, davon, wie das Kapital den Staat regiert, überhaupt nicht schlüssig. Aber du hast ja hier, du kannst uns ja mal was zum Besten geben. Er sagt es ja eigentlich selbst.
Ja, er klammert eigentlich den Staat aus. Im Vorwort beschreibt er es. Auf die nicht ökonomische Seite der Frage werden wir nicht so eingehen können, wie sie es verdienen würde. Und damit sagt er ja sehr deutlich, dass er jetzt die Staaten als Akteure mit ihren eigenen Machtansprüchen nicht in den Blick nehmen will. Aber dann, wenn man das nicht tut, funktioniert natürlich das ganze Konstrukt nicht. Also zu sagen, ich ändere einfach mal die Grundlage, um dann zu meiner Prämisse zu kommen, ist ein bisschen eigenartig.
Ja, also Staaten zu ignorieren als eigene Akteure mit eigenen Interessen und die Regierungen und die einfach nur zu Handlangern vom Kapital zu verklären, ist wirklich insbesondere im Ersten Weltkrieg total weltfremd. Das ist ganz
verrückt. Wir haben das ja schon hin und wieder erwähnt. Das ist ja so interessant bei Eric Hobsbawm, dass der ja darüber philosophiert, wer war denn nun jetzt eigentlich beteiligt daran, wer wollte denn diesen Ersten Weltkrieg haben? Und da zitiert er ja auch Industrielle, die sagen, wir wollen das eigentlich gar nicht, bitte macht das nicht. Also es ist nicht so, dass das deutsche Kapital jetzt darauf gedrängt hat. Klar, wenn dann der große Schulterstoß da passiert und man nur noch Deutsche kennt etc., dass die sich dann wiederum dahinter vereinen, das ist logisch, aber es ist nicht quasi von denen intendiert.
Ja, klar, also sobald der Krieg vom Staat erstmal in Gang gesetzt wird, muss die Industrie ja mitmachen, also rein rechtlich muss sie ohnehin mitmachen, sie hat gar keine, es gibt ja keine Freiheit dann mehr in einem Kriegszustand, sondern dann muss sie mitmachen und dann fängt sie natürlich auch an, Kalkulationen anzustellen, also irgendwie, ja, wenn jetzt der Krieg gewonnen würde, was könnte dann in unsere Hand fallen, was könnten wir uns vielleicht in Frankreich dann noch unter Nagel reißen oder so, das sind dann natürlich Kalkulationen, die gemacht werden. Aber das heißt nicht, dass von Anfang an das Kapital den Krieg wollte oder gar hinter dem Krieg steckt und dass auch der Imperialismus und auch der Kolonialismus nicht einfach nur berechnend sind, das sagt Lenin eigentlich sogar selbst, deshalb meinte ich auch eben, es ist so eine verworrene Schrift irgendwo, weil er so widersprüchliche Dinge schreibt. Also es gibt eine Stelle, wo er sehr klar sagt, dass zum Beispiel die Länder in den Kampf um Kolonien treten. Das liegt nicht unbedingt daran, dass die selbst immer sagen, wir brauchen jetzt um jeden Preis diese Kolonie, sondern es geht auch darum zu verhindern, dass diese Kolonie in die Hand anderer fällt, ja, weil da ja die theoretische Möglichkeit ist, dass das eine gute Machtbasis für den anderen Staat ist. Also das ist keineswegs so, dass zum Beispiel der Kolonialismus so ein so eine große westliche Aktion war, wo man vorher wusste, wird sich das jetzt lohnen oder nicht. Aber sobald das angefangen war, wussten die beteiligten Staaten, okay, wir müssen jetzt mitmachen, weil wenn es sich am Ende tatsächlich lohnt, dann dürfen wir nicht die sein, die unbeteiligt waren. Und das ist ja bis heute tatsächlich eine unter Historikern sehr umstrittene Frage, inwieweit sich für die westlichen Staaten der Kolonialismus ökonomisch gelohnt hat oder ob nicht die Ausgaben für diese Terrorregime, die man da geführt hat, in anderen Ländern in Asien und Afrika, ob die nicht tatsächlich die Einnahmen sogar überstiegen haben. Also da gibt es ja sehr umstrittene Diskussionen zu.
Und ja, das können wir ja auch auf aktuellere Kriege beziehen. Sicherlich kann man sagen, dass es auch ein Interesse gab, Öl auszubeuten und dass deshalb so etwas wie der Irakkrieg auch stattgefunden hat, aber nicht, das war nicht der Anlass, ja, also das ist zu einfach gedacht, weil dafür war der Krieg viel zu teuer, ja, das ist ja kein gutes Investment, ja, wenn man es so denkt, also wenn man rein von der Kosten-Nutzen-Rechnung draufblicken würde, würde man ja gleich davon Abstand nehmen, das hat man aber nicht getan und ich glaube nicht, weil man einfach nur sich Illusionen machte über die Kosten-Nutzen-Rechnung, sondern ich glaube, dass man da sehr gut erkennen kann, es ist auch Ideologie, die sich dann wiederum verbindet, auch mit einzelnen Kapitalinteressen, die es gibt und die man dann versucht natürlich nach Kräften zu unterstützen, aber dieses Primat des Politischen ist, glaube ich, das Interessante hier, über das wir ja jetzt hier diskutieren. Und vielleicht ist das auch ein bisschen, dass das so eingängig ist, diese leninsche These, weil wir das ein bisschen aus der Globalisierungskritik auch kennen, wenn vor dem großen Einfluss der Konzerne gewarnt wird. Und das ist ja auch richtig. Also es ist ja auch schlimm, was große Lebensmittelkonzerne zum Beispiel in afrikanischen Staaten oder so anrichten. Aber es ist bei dieser ganzen Globalisierungskritik oft darauf hinausgelaufen, dass man dachte, ach so, die agieren unabhängig vom Staaten und unterwandern eigentlich die staatliche Souveränität. Mhm. Dabei sind es schon die Staaten eigentlich, die darauf Zugriff haben, dass die das dann zeitweise deregulieren oder sonst was machen. Das ist so, aber trotzdem haben die eigentliche Macht darüber, wie man ja dann sehen kann, wenn zum Beispiel so ein Sanktionsregime aufgesetzt wird, wie jetzt gegenüber Russland, dass plötzlich da große Player sich dem fügen müssen. Und da können sie nicht sagen, ja, aber wir machen hier unser eigenes Ding. Nein, dann sind es die staatlichen Regierungen des Westens, die das einhegen.
Ja, und also ich meine, es gibt ja so viele Territorialkonflikte, die sich nicht ökonomisch einfach so erklären lassen. Also wenn permanent die Türkei und Griechenland beispielsweise über bestimmte Territorien streiten, da geht es doch nicht einfach nur um Wirtschaft, sondern da geht es darum, dass diese beiden Länder sagen, uns steht aufgrund bestimmter historischer, volkstheoretischer, was auch immer Gründe, stehen uns diese Territorien und die Leute, die da wohnen, zu. So, also um sowas geht es da. Wenn Deutschland das ganze 20. Jahrhundert lang eigentlich sich die Frage stellt, was ist eigentlich mit dem, was man früher mal Ostpreußen nannte, kommt das nochmal in Anführungszeichen zurück, ja, wird das nochmal wieder deutsch, das war ja tatsächlich bis zur Wiedervereinigung in Westdeutschland eine umstrittene Sache, das darf man nicht vergessen, heutzutage ist es selbstverständlich, dass es mittlerweile nicht mehr Deutschland ist, aber es war ja lange Zeit über in der deutschen Politik eine umstrittene Sache, dass man da also wirklich immer wieder die Frage hatte, wie geht man mit diesen verlorenen Gebieten um, dass sich Staaten diese Fragen stellen, liegt doch einfach nicht nur an ökonomischen Gründen, weil die irgendwelchen Kapitalen dienen wollen, sondern weil die eigene politische, herrschaftliche Ansprüche und auch Grenzen, die sie setzen, Volksgruppen, die sie als sich zugehörig denken, weil die all das definieren. Und klar, dann spielt Ökonomie auch bei dieser Machtpolitik eine wichtige Rolle, also eine extrem zentrale Rolle sogar. Aber es gibt immer noch erstmal ein Primat des Politischen und das ist sehr wichtig. Und da schreiben Held und Ebel dann zu dieser Tilgung aus Lenins Theorie, also der Tilgung der Politik aus Lenins Theorie. Lenin verzichtet großzügig auf die Unterscheidung zwischen Ökonomie und Politik und das aus der orthodoxen Sicherheit heraus, dass Letztere ohnehin in nichts anderem besteht als in der Exekution der Geschäftsinteressen des Kapitals. Insofern gehört seine Schrift zu jener Abteilung marxistischer Theorie, die mit dem Bekenntnis zur ökonomischen Basis, welche alles Übrige bestimmt, dem speziellen Gegenstand sehr konsequent aus dem Weg geht und eine verkehrte Bestimmung der Politik vornimmt.
Es handelt sich folglich um eine sehr vulgäre marxistische Interpretation staatlichen Handels, weil alles von der Ökonomie abhängt, hat der Staat überhaupt keine eigene Handlungsmacht, keine eigenen Ziele, keine geopolitischen Visionen. Und das ist etwas, was man auch begreifen muss für so viele geopolitische Konflikte, dass man das nie allein aus dem Ökonomischen heraus sich erklären kann. Denn auch die Frage gestellt, ist das für Putin sinnvoll, diesen Krieg zu führen aus ökonomischen Erwägungsgründen? Dann würde man vermutlich zu einem großen Nein kommen. Hat er aber jetzt, wenn er diesen Krieg einigermaßen erfolgreich zu einem Ende bringt, etwas ökonomisch davon und haben Oligarchen was davon und russische Unternehmen? Ja, natürlich. Und alle werden bestrebt sein, diese Vorteile für sich zu vergrößern. Aber das ist nicht jetzt so, dass man sagen kann, genau, die russische Wirtschaft basierte ja darauf, dass man diesen Krieg geführt hat.
Nee, also wahrscheinlich wird es am Ende, selbst wenn man da einen aus russischer Sicht guten Friedensschluss hinbekommt, immer noch ein Verlustgeschäft für die Wirtschaft als Ganzes gewesen sein, für den Staat etc. Und das hat man halt in Kauf genommen, weil es um was anderes geht, sondern weil es erstmal darum geht, den eigenen Großmachtanspruch da wieder zu behaupten in der Welt. Also tatsächlich, weil es um Imperialismus geht. So, und bei Lenin, um nochmal Lenin zu zitieren, und ich finde diese Stelle, die ist dann doch besonders interessant. Er schreibt, der Kapitalismus ist zu einem Weltsystem kolonialer Unterdrückung und finanzieller Erdrosselung der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung der Erde durch eine Handvoll fortgeschrittener Länder geworden. Und in diese Beute teilen sich zwei, drei weltbeherrschende, bis an die Zähne bewaffnete Räuber. Amerika, England, Japan, die die ganze Welt in ihren Krieg um die Teilung ihrer Beute mit hineinreißen. So, nun ist es so, im Ersten Weltkrieg kämpften die drei genannten Länder gemeinsam gegen die europäischen Mittelmächte. Also ein knappes Jahr, nachdem Lenin diese Schrift fertigstellt, treten dann auch noch die USA an der Seite der Entente quasi in den Ersten Weltkrieg mit ein. Und man kann ja auch wirklich nicht behaupten, dass es sich da um einen Kampf um globale Beute gehandelt hätte. Ja, es war ein Weltkrieg, aber es ist erstmal ein Machtkampf um die Vormachtstellung auf dem europäischen Kontinent. Ja, und das spielt sich da auch erstmal größtenteils ab. Und von daher bleibt der Mechanismus hier auch so wahnsinnig unklar. Welches Interesse hat zum Beispiel das deutsche Finanz- oder Industriekapital an so einem Krieg? Auf welche Weise wird denn auf den Staat eingewirkt? Weil das hier ja so klingt bei Lenin, als würde gleich das Finanzkapital selbst noch die Einteilung der Welt bestellen. Und all das bleibt unklar. Er macht sich nicht mal die Mühe eines solchen Erklärungsversuches. Und das ist auch kein Wunder, denn mit diesem vulgären Verständnis von Imperialismus kann man exakt diesen Krieg, in dem er diese Schrift schreibt, überhaupt nicht erklären.
Es mag zwar einzelne Kapitalfraktionen geben, die ein Interesse am Krieg haben, insbesondere Rüstungsunternehmen, aber als generelle Tendenz kann man das auf keinen Fall behaupten. Immerhin bedeutet Krieg gigantische Vernichtung von Kapital und Wohlstand. Die Nachfrage wird meistens erheblich geschwächt. Fabriken werden zerstört, Unternehmen unterlegener Länder enteignet, Patente strittig gemacht. Ein geschlossenes Interesse an Industrie und Finanzkapital am Krieg gibt es schlichtweg nicht. Wir können auch noch sagen, ich meine, man wüsste wirklich gern, mit welchen Kapitalinteressen sich Lenin den deutschen Blankoscheck für Österreich-Ungarn oder den Kriegseintritt der USA im Jahr 1917 erklärte. Dass Staaten Machtansprüche haben, die über Kapitalverwertung hinausgehen, kommt bei ihm überhaupt nicht vor. So als würden beispielsweise Gebietsstreitigkeiten nur der Frage folgen, ob da Rohstoffe versteckt sind, die das heimische Kapital gerne ernten möchte. Und gerade für den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg war das ja eine ganz grundsätzliche Debatte, denn es war bis dahin eigentlich der Isolationismus, das Credo. Und Woodrow Wilson, der Präsident damals, hat ja diese Haltung aufgegeben und hat eigentlich da schon so eine neue Weltordnung vorgenommen. Und das war eigentlich die Frage, ob das auch in einem staatlichen Interesse sein kann, sich in dieser Weise in einem Raum, der einem selbst sehr fremd ist, eigentlich zu engagieren militärisch. Also das war nicht die Debatte zwischen amerikanischen Industriellen vorwiegend, die sagten, ja, können wir da noch ein paar Autos verkaufen oder so, dass die sich auch dann dazu positioniert haben oder so, das ist ja alles richtig und auch davon profitiert haben, ist auch richtig, aber die Grundüberlegung war eine andere.
Ja, und mit einer neuen Weltordnung hast du es schon gut beschrieben. Also man ist da eingetreten in den Krieg von amerikanischer Seite aus mit hohen Prinzipien, die hochgehalten wurden, warum man in diesen Krieg einsteigt. Und man hat da ja auch politisch bis zu einem gewissen Teil auch ernst gemacht. Ne? Also zum Beispiel die Abschaffung der Monarchie in Deutschland geht zurück auf die USA. Darauf, dass man dann gesagt hat, Kaiser Wilhelm, das ist überhaupt kein adäquater Gesprächspartner für Friedensverhandlungen. Erst wenn ihr den Alten da mal losgeworden seid, erst dann sind wir überhaupt bereit, mit euch mal ernsthaft über Friedensbedingungen zu sprechen. Also ich meine, so lief das. Es ging wirklich darum, dass gesagt wurde, wir können euch als Staat, als Souverän in Zukunft nur ernst nehmen, wenn ihr da jetzt mal Schluss macht mit. Und um das noch ein letztes Mal klarzustellen, du hast es schon oft gesagt, Wolfgang, und das ist völlig richtig, natürlich sind Staaten, die Krieg führen, auch an ökonomischem Erfolg interessiert. Gerade von der heimischen Kapitalverwertung hängt die eigene politische Macht ja auch ein gutes Stück ab. Aber wenn sich beispielsweise heutzutage die USA für so ziemlich alle Konflikte weltweit verantwortlich sehen und auch gerne einmal einmischen, dann folgt das nicht einfach einer rein ökonomischen Logik, sondern einer einfach eigenen Interpretation dessen, wie die Welt geordnet sein sollte, wo man sich als Hegemonialmacht sieht. Dazu gehört unter anderem auch Marktwirtschaft und Kapitalismus, aber es ist eben auch mehr als das. Und vom bereits zitierten Theo Ebel gibt es folgendes schönes Zitat, da erklärte er beim Konkretkongress 1993, ich erinnere mich an die 70er Jahre, an den Vietnamkrieg. Blöd, wie wir damals noch waren, haben wir uns gefragt, was gibt es denn da für einen Rohstoff, was kann man denn da holen, warum führen die denn den Krieg da? Was hat denn das Kapital davon? Schließlich ist ein Schlaumeier hervorgekommen und hat festgestellt, dass es tatsächlich vor der Küste von Vietnam Ölvorkommen gibt. Was waren wir begeistert? Es hat noch nicht gestimmt. So, und das ist jetzt ein besonders lustiges Beispiel für diesen vulgären Versuch, Imperialismus einfach nur als Dienst des Staates am Kapital zu bestimmen. Also, dass die USA in Vietnam waren, lag nicht an Kapitalinteressen, sondern daran, dass sie gesagt haben, wir akzeptieren es nicht, dass hier gegebenenfalls ein wichtiges Land kommunistisch wird. Ja, das war das Problem, woran die sich gestört haben in ihrem Anspruch auf darauf, die Weltpolizei eigentlich zu sein, und dass Staaten sich gegenseitig ihre Souveränität streitig machen beim Versuch, Weltmachtstatus zu erlangen, dass sie dabei auch ihre Ökonomie zur Waffe machen, ist noch lange nicht gleichbedeutend damit, dass es bloß darum geht, ein paar schmarotzende Kapitalfraktionen reicher zu machen, wie das bei Lenin klingt.
Das ist ganz schön, dass man das konterkarieren kann mit den neuen Realisten um Mörsheimer, die sich auch die Frage stellen, welches Interesse hat China eigentlich an Taiwan? Und da würde ja jetzt auch naheliegen, Chipproduktion etc. aufzuführen, aber das ist es in dem Sinne gar nicht, sondern sie sagen, Taiwan hat nicht da vor der Küste irgendwo Öl, sondern das ist die einzige Möglichkeit, um Tiefseehäfen für U-Boote zu machen. Und die sind ganz entscheidend, um als Staatsmacht noch mehr Souveränität zu erlangen und stärker zu sein gegenüber der anderen großen Macht, nämlich den USA. Also die geben gerade kein ökonomisches Argument, warum China da Begehrlichkeiten zeigt, sondern sie bringen ein ganz klar politisch getriebenes Argument.
Das ist quasi das Machtpolitische, und dann ist da ja auch einfach die felsenfeste Überzeugung auf Seiten Chinas, dass Taiwan eigentlich China ist.
Ne? Also ja,
da ist ja, dann quasi natürlich diese Überzeugung, das ist in Wahrheit China, und das ist jetzt gerade statusmäßig umstritten, und diesen Status, diese Unsicherheit, die wollen sie tilgen, und das können sie natürlich nur bei einer, wenn sie eine gewisse Souveränität, eine gewisse auch ökonomische Macht gegenüber dem Rest der Welt haben, was dann auch der Grund ist, warum das für die USA natürlich nicht akzeptabel ist.
Das Großmachtstreben von kapitalistischen Staaten ist mehr als bloßer Expansionsdrang des heimischen Kapitals. Und das sagt auch der Historiker Gerhard Henke Bockschatz in seinem Reklamband zum Ersten Weltkrieg. Die Argumentation zielt darauf ab, die Konkurrenz der imperialistischen Staaten um den Status als Weltmacht als Grund des Krieges nachzuweisen. Demgemäß ging es in diesem Krieg darum, der anderen Seite den Verzicht auf Weltmachtpolitik aufzuzwingen. Ziel war ein Frieden, der für längere Zeit die weitgehende Ausschaltung der anderen Seite als Weltmacht garantieren sollte. Diese Definition ist zwar recht abstrakt, erklärt aber gut, wieso die Staaten bereit waren, unglaubliche Reichtümer zu vernichten, ihre Unternehmen streng an die Kandare zu nehmen und so weiter. Es ging eben nicht einfach um einen finanziellen Vorteil, sondern um die machtpolitische Deutungshoheit in Europa und darüber hinaus. Dass das langfristig auch ökonomische Vorteile mit sich bringt, ist unbestritten, aber reicht als Kriegsgrund noch lange nicht aus. Vielleicht greifen wir das irgendwann nochmal auf, wenn wir wieder über China sprechen und auch die Sanktionen gegen China, denn da geht es ja auch so, dass man dem westlichen Kapital doch einige Lasten aufhalst, wenn man sich jetzt mit China in so eine feindliche Blockkonstellation begibt. Und was ist das eigentlich für ein Interesse? Ist das Interesse des Kapitals da also nur ein nachrangiges? Irgendwann vielleicht werdet ihr auch mal davon profitieren, aber ist es primär also das Politische, das hier leitend ist? Ich tendiere dazu zu sagen, ja, es ist eher das politische Ansinnen, das Ansinnen des Staates, das da leitend ist, aber wir werden das bestimmt noch häufiger aufgreifen.
Und man kann die Frage ja auch in Bezug auf Russland stellen. Also ja. Ich meine, als man gesagt hat, es gibt Sanktionen gegen Russland, hat man ja tatsächlich in Kauf genommen, die eigene Volkswirtschaft, schon natürlich für gewisse Wachstumsverluste einzutreten. Also das ist
stark, ja, das ruhig deutlich zu schwächen. Also das, ja, also ist
man
schon,
hat die eigene
schon
Wirtschaft
stark gewesen.
Sehr,
ja,
sehr deutlich geschwächt. Man hat ihr also letztlich auch die Kosten des Krieges mit auferlegt. Da kann man ja nicht einfach sagen, ja, der Krieg in der Ukraine wird vom Westen aus deshalb unterstützt, weil man da irgendwie auf Gewinne hofft, ja, sondern da wurde der eigenen Industrie, wurden tatsächlich große Wachstumschancen letztlich genommen, und jetzt gerade sieht es ja auch im internationalen Vergleich sehr schlecht aus für Deutschland, also es scheint jetzt auch längerfristige Auswirkungen durchaus zu haben, dass man so gehandelt hat, wo man sieht, wir wollen jetzt gar nicht sagen, es ist richtig oder falsch, sondern einfach nur, da ist das Primat der Politik anscheinend wichtiger als einfach nur das Ökonomische. Und klar, es gibt jetzt dann so Leninisten heutzutage, die würden dann sagen, ja, aber vielleicht gibt es ja zukünftige Gewinne. Ja, also was weiß ich, die Gewinne daraus, dass Deutschland sich jetzt privatisierte Betriebe in der Ukraine kauft nach Friedensschluss, die werden so groß sein, dann wird das alles wieder wettgemacht. Das ist dann der vulgäre Ehrenrettungsversuch quasi, dass man sich dadurch noch irgendwie aus der Bredouille zieht, obwohl man wirklich sagen muss, dieser vulgäre Antiimperialismus sollte niemanden überzeugen. Viele Kriege werden nicht primär aus ökonomischen Gründen geführt, und Imperialismus bedeutet heutzutage ohnehin viel mehr als nur Krieg. Und das wollen wir dann in einer zukünftigen Episode erklären, wenn es um den sogenannten Dollar-Imperialismus geht.
Noch ein Hinweis: am 22. September bin ich in Heidelberg und spreche über das Kino Im Umbruch, und am 25. September wird die Heinrich-Böll-Verfilmung Die verlorene Ehre der Katharina Blum in Koblenz gezeigt, und anschließend gibt es dann eine Podiumsdiskussion mit mir über die Gegenwart dieses Films. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!